Ja, schön, dass ich hier sein darf in Sachsen. Danke für die Einladung. Mein Name ist Hans-Werner Deppe und wie der Sebastian schon sagte, ich leite den Bethanien Verlag, wohne in Oerlinghausen bei Bielefeld. Der Bethanien Verlag ist in Augustdorf, auch da in der Nähe zwischen Bielefeld und Paderborn und Detmold, also eigentlich ja, im Lippischen. Und ja, den habe ich im Jahr 2000 gegründet, war vorher beim CLV tätig. Aber ursprünglich komme ich aus katholischem Elternhaus und war selber eben Messdiener, frommer Katholik. Ja, eigentlich so im jugendlichen Alter war ich da ein bisschen anders als so die anderen Jugendlichen, die so im Alter von 14, 15, 16 sind. Da hatte ich so als Hobby eben Messdienen und habe dann mit meinem Kumpel um die Wette gemacht, wie oft man an einem Tag in einer heiligen Messe als Messdiener fungieren kann, so irgendwie 5, 6 Mal mit Beerdigungen und Hochzeiten und so, kann man das schaffen. Naja, 18. Geburtstag war für mich eigentlich so ein Schuss in die Freiheit, ein Startschuss. Da habe ich dann auch noch ein sehr gottloses Leben geführt, eine Zeit lang, bis dann im Alter von 24 der Herr sich mir in den Weg stellte und mich bekehrte. Eigentlich durch einen Mitstudenten bin ich dann zum Glauben gekommen. Ich hatte bei dem fromme Bücher im Regal gesehen, Glauben von A bis Z und so weiter. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, bist du irgendwie ein Christ oder ein Glaubensfreak? Also kamen wir ins Gespräch und der war eben bibelgläubiger Christ. Ja, wir kamen dann eigentlich so über die Taufe, über verschiedene Themen. Jedenfalls sagt er zu mir, ja, du bist eigentlich gar kein Christ. Also knallhart. Und dann sagt er noch, dass die katholische Lehre der Bibel widerspricht. Und das fand ich so interessant. Dachte ich, ah ja, wenn die katholische Lehre der Bibel widerspricht, dann ist das vielleicht ja doch alles nicht so streng, dass man irgendwie so mit vorehelichen Sachen, vorehelicher Sexualität und so, dass das nicht so streng ist, wie in der katholischen Kirche gelehrt wird. Und dann habe ich angefangen, das Neue Testament zu lesen. Naja, dann habe ich natürlich gesehen, dass das Neue Testament in der Hinsicht moralisch natürlich mindestens genauso streng ist wie die katholische Lehre. Aber ich habe vor allen Dingen gesehen, dass mein eigenes Leben der Bibel widerspricht. Also nicht nur die katholische Lehre widerspricht der Bibel, sondern mein eigenes Leben. Und ja, dass es für mich keine andere Chance auf ewiges Leben gab, als ja, Buße zu tun und dem Herrn Jesus zu folgen. Da war ich eben 24 und dann habe ich, wie gesagt, Bethanien Verlag gegründet später und geheiratet, 2 Kinder bekommen. Die sind ja 2 Jungs, mittlerweile so im Alter der Pubertät. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich denke, dann kann ich auch zum Thema kommen, ne? Genau, also ich war selber auch katholisch und habe so das Buch geschrieben, Sind Sie auch katholisch? Das soll natürlich Katholiken ansprechen, ne, mit diesem Titel Sind Sie auch katholisch? Ist allerdings auch eine Anspielung auf ein anderes Buch von Wolfgang Bühne, das heißt Ich bin auch katholisch. Wolfgang Bühne ist ja wahrscheinlich vielen bekannt von euch. Und mit dem Titel sagt Wolfgang Bühne eben, ich bin auch katholisch in dem Sinne, weil katholisch heißt einfach nur allgemein, also ein allgemeiner Christ. Und das war bei ihm mal so ein Aufhänger, wie er als er mit einem Tremper im Auto hatte und er sagte, er wäre katholisch und hat Wolfgang Bühne gesagt, ja, ich bin auch katholisch. Und dann kam sie über den Glauben ins Gespräch. So, und als ich das Buch geschrieben habe, zu der Zeit war dieses Buch von Wolfgang Bühne vergriffen. Und es bestand eben auch keine Aussicht, dass das neu wieder aufgelegt wurde. Und dann habe ich gleichzeitig an einem Buch gearbeitet, aber als Übersetzer, also nicht geschrieben. Ich habe es übersetzt, das Evangelium nach Rom, was ganz ausführlich die Lehre der katholischen Kirche anhand der ganzen Dogmen und so erklärt, also ziemlich dick hier. Und das ist sozusagen die Kurzform von dem. Und ich habe mich eben darauf konzentriert, die Dinge, die wirklich das Evangelium betreffen. Wie wird man errettet? Hier zusammenzufassen in dem Buch. Evangelistisch für Katholiken, soll sie ansprechen, sind sie auch katholisch. Ist allerdings auch für Gläubige insofern nützlich, weil wir hier ganz viele Zitate aus dem Katechismus, aus den Dogmen, von den Konzilien, also ganz offizielle und eben auch unfehlbare katholische Quellen zitiert haben. Von daher ist es einfach praktisch, das zusammengefasst zu haben. Und ich werde gleich auch ganz viel aus dem Buch zitieren. Ich hoffe, dass euch das nicht zu monoton ist, aber diese Zitate, die sind einfach so umwerfend. Man kann es teilweise echt nicht fassen, was da steht in den Katechismus oder in den Dogmen der Gegenreformation. Womit wir dann eigentlich am Anfang des Vortrags sind. Und ich möchte aber doch ein Bibelwort voranstellen, auch wenn es jetzt keine Auslegungspredigt wird. Meine Lieblingsvorträge sind eigentlich Auslegungspredigten über Bibeltexte. Ich setze jetzt von der Bibel einfach viel als bekannt voraus, aber ein Text, der eigentlich gut zu dem passt, was wir heute Abend behandeln werden, ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, wo Paulus beschreibt, was eigentlich die Errettung ist. Errettung im Sinne, woraus ist man errettet? Errettet heißt ja immer aus einer Situation, wo man, ja, wie ein Ertrinkender oder aus einem brennenden Haus, man muss gerettet werden. Und wodurch ist man errettet? Woraus und wodurch? Das beschreibt Paulus in Epheser 2 ab Vers 1. Ich lese den Abschnitt mal bis Vers 10. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Also jetzt hatten wir schon die Beschreibung dieser Situation, aus der wir gerettet wurden. Wir waren tot. Vers 1 und auch hier in Vers 4 nochmal. Tot in Vergehungen und Sünden. Und wir waren Kinder des Zorns. Also der Zorn Gottes lag auf uns. Und ja, wir gehörten zu denen, die hier bezeichnet werden als Söhne des Ungehorsams. Also schon eine Familie quasi, Söhne, Brüder, die irgendwo alle zusammengehören. Aber eben Brüder sind in Adam sozusagen. Und ja, an anderer Stelle heißt es auch, eigentlich Söhne des Teufels sind. Also es gibt quasi eine Bruderschaft aller Menschen, die auf Adam beruht, aber diese Bruderschaft, das sind die Söhne des Ungehorsams. Also woraus wurden wir errettet und dann wie? Ab Vers 6, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also errettet aus Gnade durch Glauben, und zwar allein durch Glauben, nämlich nicht aus Werken. Wenn es durch Glaube und noch ein bisschen Werke mit dabei wäre, stünde das hier nicht, dass es nicht aus Werken ist, eben damit niemand sich rühme, Vers 9. Die Werke sind ausgeschlossen, so wie der Ruhm ausgeschlossen ist, ja, Paulus im Römerbrief. Die guten Werke haben auch ihren Platz, wie es hier heißt, dass Gott sie nämlich vorher bereitet hat, dass wir in denen wandeln sollen, also die Folgen aus unserer Errettung heraus. Aber wir sind kein bisschen, keinen einzigen Prozent durch Werke errettet, sondern allein aus Gnade, allein durch Glauben. Was aber ist nun mit Katholiken? Sind Katholiken nicht auch errettet? Ich war mal bei einer Familie zu Besuch, wo einer der Söhne, der muss auch so irgendwie um die 15, 16 gewesen sein in einem Alter, dann fragte, wir sprachen gerade darüber, dass ich eben katholisch war oder dass man Katholiken auch das Evangelium bringen muss. Und er fragte dann, ja, sind denn Katholiken nicht auch errettet? Die glauben doch auch an Jesus. Eigentlich eine sehr gute Frage und auch schon mit einer sehr guten, mit einem sehr guten Argument, mit einer sehr guten Aussage. Sie glauben doch auch an Jesus. Ja, was kann man dagegen sagen? Meine eigenen Eltern glauben auch an Jesus. Ja, vielleicht kann ich das mal spontan so ein bisschen schildern, wie ich meine Eltern einschätze. Also mein Vater ist ein Katholik, wie er wirklich im Buche steht. Er glaubt wirklich 100% alles, was die katholische Kirche lehrt, einschließlich Unfehlbarkeit des Papstes und dieser Verwandlung. Also es gibt keinen besseren Katholiken wie mein Vater. Meine Mutter, die ist da so eher Mitläufer. Und meine Mutter, die ist schwer krank. Die hat eine Krankheit, durch die sie erblindet und ja, noch viele andere Leiden, die sie dadurch hat, durch die vielen Medikamente und so weiter. Und dann hat mein Vater ihr einmal gesagt, durch dein Leiden, die wirken doch mit zu deiner Errettung, zu deiner Sündenvergebung. Und dann hat meine Mutter gesagt, das kann doch nicht sein, was Jesus am Kreuz getan hat, das reicht doch aus. Und das ist eine sehr, sehr verwunderliche Antwort für einen Katholiken. Ich sage ja, ein Katholik, wie er im Buche steht, ist mein Vater. Und ja, bei meiner Mutter, aufgrund dieser Aussage, gibt es Hoffnung, dass sie errettet ist. Bei meinem Vater, aufgrund der anderen Aussage, muss man das sehr bezweifeln. Katholiken glauben doch auch an Jesus. Und Um das jetzt mal aufzuschlüsseln, müssen wir eben diese beiden Stichworte in dieser Aussage mal unter die Lupe nehmen. Was heißt Glauben und an welchen Jesus? Und das ist nämlich das Problem. Es kann tatsächlich gläubige Katholiken geben, Wiedergeborene. Gerade das Beispiel von meiner Mutter. Aber wenn ein Katholik gläubig sein sollte, dann ist er es nicht aufgrund dessen, was in der Kirche gelehrt wird. Vielleicht, weil da natürlich auch die Bibel vorgelesen wird. Interessanterweise, eine Bibelstelle wird in den Gottesdiensten eigentlich nie vorgelesen. Und die kannte ich auch wirklich nicht, obwohl das für uns eine der allerwichtigsten Bibelstellen ist. An welche Bibelstelle denkt ihr jetzt, wenn ich sage, so eine der allerwichtigsten, ein ganzer Abschnitt, ein ganzes Kapitel, wird in der katholischen Kirche nur zu besonderen Anlässen gelesen, nämlich bei der Säuglingstaufe. Das ist das Kapitel Johannes 3, wo auch der Vers steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dort steht auch die Sache mit der Wiedergeburt, dass niemand das Reich Gottes sehen kann, wenn er nicht von Neuem geboren wird. Das war mir total neu, als ich dann erstmals die Bibel gelesen habe. Die Stelle hatte ich in der Kirche nie gehört. Katholiken können vielleicht gläubig sein, aber nicht aufgrund dessen, was in der Kirche gelehrt wird. Was lehrt nämlich die Kirche? Das werden wir uns, wie gesagt, hier gleich mal anschauen. Wie ich das jetzt vorab mal ordnen möchte, damit wir mal so ein Raster im Kopf haben, das sind die fünf Sole der Reformation, diese fünf allein. Kriegt ihr die auf die Reihe? Aus dem Kopf? Ich helfe euch auf die Sprünge. Allein die Schrift, fangen wir damit an. Allein durch Glauben, allein aus Gnade, allein Christus und allein zur Ehre Gottes. Es ist die Grundlage dessen, was in der Reformation wiederentdeckt wurde. Das Evangelium, wie es in der Reformation wiederentdeckt wurde. Die Errettung allein aus Glauben ist, allein durch Gnade, allein durch Christus. Dass das Ganze allein auf der Schrift basiert und allein zur Ehre Gottes dient. Und wenn man zu diesen Punkten jeweils Zusätze hinzutut, dann ist man schon weg vom Evangelium. Denkt man im Extremfall zum Beispiel an den Hinduismus. Im Hinduismus gibt es tausende, ich weiß nicht, sogar zehntausende Götter. Und Jesus, wie ihn das Christentum lehrt, kann da akzeptiert werden. Der kommt einfach so in diese Galerie, in dieses Pantheon von ganz vielen Göttern. Und dann ist das auch ein guter Mann für die Hindus. Da haben sie dann aber nicht Jesus allein, sondern Jesus plus 10.000, die ihm gleichwertig sind. Das ist natürlich kein errettener Glaube. Aber im Katholizismus ist das im Grunde ganz ähnlich. Wir werden das gleich sehen. Man hat zu all diesen, was wir als reformatorische Christen als allein Aussagen, hat man Zusätze. Da hat man ein Plus, da hat man ein Auch und damit ist man weg vom Evangelium. Und im Grunde ist diese Allein-Aussagen ja wie ein Bekenntnis. Und so ein Bekenntnis gehört mir immer, dass man etwas bejaht, was richtig ist, aber dass man dann auch verwirft, was falsch ist. Das Bekennen und das Verwerfen. So sind eigentlich alle Bekenntnisse aufgebaut. Und das Verwerfen ist einfach auch sehr nötig. Ja, man steht dann schnell irgendwie als intolerant oder als Phobiker, sagt man heute. Wenn man irgendwie gegen etwas ist, gegen Homosexualität, dann ist man homophob. Oder wenn man den Islam verwirft, ist man islamophob. Wenn man Katholizismus verwirft, vielleicht katholophob. Könnte auch eine neue Wortschöpfung sein. Nein, aber das Verwerfen, wir brauchen einen klaren Standpunkt als Christen. Und durch den Zeitgeist sollten wir uns da nicht einschüchtern lassen, dass man dann als irgendein Phobiker bezeichnet wird. Das ist unser Schicksal als Christen, dass wir geschmäht werden von der Welt. Einen klaren Standpunkt, in dem wir ja das Falsche verwerfen und eben dieses Allein betonen und damit das Plus und das Auch verwerfen. Was lehrt nun die katholische Kirche bezüglich dieser fünf Punkte? Das ist eigentlich in diesem Buch enthalten. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das geschrieben habe, waren mir diese fünf Punkte noch nicht so präsent irgendwie. Aber im Grunde sind sie da alle fast auch, also die Gliederung ist nicht ausdrücklich so, aber im Grunde ist es diese Gliederung. Allein die Schrift zuerst. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht zu monoton ist für euch, wenn ich jetzt hier viele Zitate einfach mal vorlese. Aber das müssen wir, um wirklich da an die Grundlage dessen zu gehen, worauf die katholische Lehre beruht. Und fangen wir an mit offiziellen Aussagen der katholischen Kirche über die Schrift und Überlieferung, also über das, was sie unter dem Wort Gottes verstehen. Und ich zitiere aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Also es gibt ja diesen einen offiziellen Katechismus der katholischen Kirche, heißt der, das offizielle Lehrbuch. Zitat: Die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet worden ist. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter. Also hier werden zwei Dinge genannt, die Heilige Schrift und die heilige Überlieferung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der katholischen Lehre, dass es nicht nur die Heilige Schrift gibt, sondern auch die heilige Überlieferung. Und das ist eben so eine Vorstellung von mündlicher Tradition, die dann aber auch irgendwie verschriftlich werden kann in Form von Dogmen, die die Kirche herausgibt. Zum Beispiel die Lehre, dass Maria in den Himmel aufgefahren sei, findet sich natürlich nirgendwo in der Bibel. Das hat die katholische Kirche irgendwann mal so verbindlich festgelegt, aufgrund irgendwelcher mündlichen oder angeblich mündlichen Traditionen, Überlieferungen. Auch interessant, dass die katholische Kirche lehrt über die Heilige Schrift, dass sie insofern Gottes Rede ist, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet worden ist. Das schließt gleich mit ein, dass es ja vielleicht auch Stellen geben könnte in der Heiligen Schrift, die nicht vom Heiligen Geist inspiriert sind. Also für uns ja ganz wichtig, wir glauben, wie Paulus an Timotheus schreibt, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist. Und hier hat die katholische Lehre auch schon einen Vorbehalt. Das Zitat geht weiter. So ergibt sich, dass die Kirche, der die Weitergabe und Auslegung der Offenbarung anvertraut ist, ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sind beide, in Klammern Bibel und Überlieferung habe ich hinzugefügt, das ist gemein vom Zusammenhang her, daher sind beide, Bibel und Überlieferung, mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und der gleichen Ehrfurcht anzunehmen und zu verehren. Also Bibel und Überlieferung sind gleichwertig und ausdrücklich steht hier, dass die Offenbarung Gottes, das Geoffenbarte, nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Also da haben wir es schwarz auf weiß, nicht die Schrift allein. Dann ein Zitat vom Konzil zu Nicäa, als unfehlbar verbindlich, auch heute noch in den Glaubensdokumenten der Kirche. Wer nicht die ganze kirchliche Überlieferung annimmt, die geschriebene wie die ungeschriebene, der sei ausgeschlossen. Geschriebene, also die Bibel und die schon schriftlich fixierte Überlieferung, aber auch die ungeschriebene mündliche Tradition. Dann noch wieder aus dem Katholizismus über die Auslegung der Bibel. Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes authentisch auszulegen, ist allein dem lebendigen Lehramt der Kirche, das heißt den Bischöfen in Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri, dem Bischof von Rom, anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Also die Auslegung ist allein dem lebendigen Lehramt der Kirche, das heißt ja, der Klerus mit oben dem Papst, anvertraut. Die katholische Kirche erlaubt und fördert zwar heute sogar das Bibellesen, aber letztlich wird immer ganz, ganz wichtig betont, die letzte Auslegungshoheit hat die Kirche selbst, hat der Papst, haben die Bischöfe. Das wird auch so in Kreisen, Johannes Hartl ist euch vielleicht ein Begriff, immer betont, man soll die Bibel lesen, aber die Bibel wird dann mehr so verstanden als ein Meditationswerkzeug. Ja, der persönliche Christ kann das so zur eigenen Meditation, so ganz subjektiv, ja, was möchte Gott mir dadurch sagen, wie fühle ich mich dabei. Aber das, was es wirklich bedeutet von der Lehre her, das hat allein die Kirche zu bestimmen. Dann nochmal das Zweite Vatikanische Konzil. Das war ja in den 1960er Jahren, also eigentlich so das aktuellste offizielle Dokument der Kirche. Wenn die Kirche durch ihr oberstes Lehramt etwas als von Gott geoffenbart und als Lehre Christi zu glauben vorlegt, müssen die Gläubigen solchen Definitionen mit Glaubensgehorsam anhangen. Also wenn die Kirche etwas neu definiert, und das passiert öfters, sind die Gläubigen verpflichtet, das zu glauben. Also zum Beispiel bezüglich Maria, die Lehre von der unbefleckten Empfängnis, das heißt also, dass Maria selbst sündlos war, als sie gezeugt wurde, also sie hat nicht die Erbsünde abbekommen. Diese Lehre wurde erst 1851, glaube ich, 1872, also irgendwie im 19. Jahrhundert eingeführt. Und dann die Lehre, dass sie aufgefahren ist in den Himmel, das war 1951, glaube ich, vom Papst Pius dem 11. Also erst in den letzten 100-200 Jahren, wo diese Lehren über Maria festgelegt wurden. Es ist auch im Gespräch, noch eine weitere Lehre über Maria offiziell zu machen, dass sie Miterlöserin sei. Wird unter den mit der Führung der Kirche diskutiert, könnte also demnächst kommen und dann sind alle Katholiken verpflichtet, das zu glauben. Dann noch ein Zitat, auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Diese apostolische Überlieferung kennt in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt, denn die Kirche strebt im Gang der Jahrhunderte ständig der Fülle der göttlichen Wahrheit entgegen, bis an ihr sich Gottes Worte erfüllen. Also ein Fortschritt, ich meine, die Kirche muss das ja irgendwie begründen, wo kommen auf einmal immer neue Lehren her? Und dann sagt sie, ja, es gibt also einen Fortschritt in der Offenbarung. Gott hat die Offenbarung nicht abgeschlossen mit dem, was Sebastian eben las, mit dem Ende der Bibel, sondern es kommen immer neue Offenbarungen und Lehren hinzu. Dann nochmal aus dem Katechismus. Zur Erfüllung dieses Dienstes hat Christus den Hirten das Charisma der Unfehlbarkeit verliehen. Also die Unfehlbarkeit selbst ist eine unfehlbare Lehre, also da beißt sich die Katze selber in den Schwanz, ne? Also weil die Kirche ja unfehlbar ist, kann sie eben definieren, dass sie unfehlbar ist. Ja, schöner Zirkelschluss. Das Sola Scriptura wird also ausdrücklich geleugnet von der Schrift. Ein Bekannter von mir, Volker Jordan, der hat auch viele Bücher übersetzt, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar eins von denen im evangelikalen, bibeltreuen Verlagsumfeld. Dann hat er aber eine Wanderung begonnen, also er kam ursprünglich aus dem evangelischen, dann charismatischen und dann ganz extremen Brüdergemeinde und dann war er ganz extrem reformiert. Dann hat er sich dem Orthodoxen zugewandt und schließlich dem Katholizismus. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, kurz bevor er verstorben ist. Vor 3-4 Jahren ist er an Krebs verstorben. Endlich zu Hause heißt es, glaube ich, oder endlich daheim. Und da schreibt er, dass für ihn der Schlüssel war, um offen zu werden für diese katholischen Lehren, war, dass das Sola Scriptura gefallen ist. Also er meinte irgendwie zu erkennen, dass Sola Scriptura falsch ist oder die Bibel selbst Sola Scriptura, also allein die Schrift, nicht lehrt. Und das war für ihn ja der Öffner für alles Mögliche. Und deshalb für uns total wichtig, allein die Schrift festzuhalten, damit wir wirklich nah bei Christus bleiben und nicht abirren auf ja, alle möglichen anderen Wege und ja, hin und her geworfen werden von den verschiedenen Irrlehren und Falschlehren. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, wo die katholische Kirche eben auch nicht das allein vertritt, was wir eben glauben, dass die Errettung allein aus Glauben ist. Aber die Kirche lehrt in ihren offiziellen Dokumenten, ich lese wieder aus dem Katechismus der katholischen Kirche, obwohl einem jedem eigen, hat die Erbsünde bei keinem Nachkommen Adams den Charakter einer persönlichen Schuld. Der Mensch ermangelt der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit. Aber die menschliche Natur ist nicht durch und durch verdorben, wohl aber in ihren natürlichen Kräften verletzt. Also eine wichtige Aussage der Kirche, die menschliche Natur ist nicht durch und durch verdorben, wohl aber in ihren natürlichen Kräften verletzt. Das ist eine ganz wichtige Sache im katholischen Menschenbild. Wir haben das eben gelesen in der Bibel. Der natürliche Mensch ist von Natur aus an Sünde krank oder was ist er? Durch die Sünde tot. Wie Lazarus, der mausetot im Grabe lag und durch den Herrn Jesus ja, aus den Toten erweckt wurde durch sein Wort. Aber in einem katholischen Menschenbild ist der Mensch nicht tot an Sünde, sondern nur krank oder wie es hier heißt, verletzt. Also er hat noch Restfähigkeiten, sich irgendwie hinzuwenden zu Gott. Und diese Restfähigkeiten müssen eben aktiviert werden. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir hier über die Rechtfertigung, dass sie eben nicht, dass sie aus Glauben ist, sondern, Zitat aus dem Katechismus wieder, die Rechtfertigung wird uns durch die Taufe, das Sakrament des Glaubens, gewährt. Rechtfertigung wird uns durch die Taufe, das Sakrament des Glaubens, gewährt. Und hier haben wir einen Punkt, wo die Kirche schon definiert, im Grunde, was Glauben in ihrem Sinne ist. Glauben heißt eben unter anderem Sakramente zu sich nehmen. Sakramente eben fängt mit der Taufe an, dann gibt es die Beichte, die Eucharistie, also das Abendmahl, die Ehe ist da sogar ein Sakrament und die Priesterweihe und die letzte Ölung. Indem man das fleißig ausübt, das heißt bei denen Glauben. Und die Taufe ist sogar hier ursächlich für die Rechtfertigung ausdrücklich genannt. Ja, und so steht es dann auch in dem Konzil zu Trient. Werkzeugliche Ursache der Rechtfertigung ist das Sakrament der Taufe. Die verschiedenen Wirkungen der Taufe werden durch die sichtbaren Elemente des sakramentalen Ritus bezeichnet. Das Eintauchen in Wasser ist ein Sinnbild des Todes und der Reinigung, aber auch der Wiedergeburt und Erneuerung. Die beiden Hauptwirkungen sind also die Reinigung von den Sünden und die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Interessant, hier werden zwei Dinge miteinander vermischt. Einmal, dass die Taufe ein Bild ist. Das stimmt ja auch. Die Taufe ist ein Bild, sagt die Schrift selbst, dafür, dass wir mit Christus gestorben sind. Es steht hier, Eintauchen in Wasser ist ein Sinnbild des Todes und der Reinigung. Und dann ist aber auch die Rede von den Wirkungen der Taufe und von den beiden Hauptwirkungen, also die Reinigung von den Sünden und die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Also sie ist nicht nur ein Bild, sondern die Ausführung des Rituals an sich bewirkt nach der katholischen Lehre die Wiedergeburt und die Sündenvergebung. Deshalb eben ganz wichtig, dass so ein Ritus auch halt im Grunde wie in der Zauberei, wie in der Magie, und im Grunde ist das nichts anderes als Magie, dass das ganz genau richtig, der richtige Spruch und vom richtigen geweihten Priester muss diese Initiation quasi wie in so einem ja, magischen Ritus eben ausgeführt werden, damit das auch funktioniert. Auf die richtige Technik kommt es an. Genau, das Stichwort Initiation haben wir hier. Initiation ist ja so eine magische Einweihung, haben wir hier auch. Im Zitat aus dem Katechismus, die christliche Initiation geschieht durch drei Sakramente, die Taufe, die Firmung und die Eucharistie. Dann ein Zitat aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, gestützt auf die Heilige Schrift und die Tradition lehrt die Synode, dass diese pilgernde Kirche zum Heile notwendig sei. Darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten. Also eine klare Aussage über andere Christen, die nicht katholisch sind, die können nicht errettet werden. Wer um die katholische Kirche weiß, aber nicht in sie eintritt, kann nicht errettet werden, steht hier schwarz auf weiß. Es gibt natürlich andere Dokumente, die das irgendwie so ein bisschen versuchen anders darzustellen. Im Sinne der Ökumene von den getrennten Brüdern reden. Aber ja, letztlich sieht die katholische Kirche das so, dass nur Katholiken errettet werden können. Und wenn jemand errettet ist, aber er ist nicht Mitglied der katholischen Kirche, das hält die Kirche auch für möglich. Vor allen Dingen in den anderen Religionen, da kommen wir nachher dazu, Islam und so, dann sind sie es quasi unwissentlich. Ein Zitat aus dem Katechismus nochmal. Die Bischöfe empfangen die Sendung, alle Völker zu lehren und jedem Geschöpf das Evangelium zu verkünden, damit alle Menschen durch Glaube, Taufe und Erfüllung der Gebote das Heil erlangen. Aha, wie erlangt man das Heil der katholischen Kirche zufolge? Durch Glaube, Taufe und Erfüllung der Gebote. Also Glaube, bejahte Kirche, aber eben ein Plus. Nicht allein aus Glauben. Und wir haben auch gesehen schon, Glaube ist eh etwas anderes in der Kirche. Durch Glaube, Taufe und Erfüllung der Gebote, durch Werke. Dann ein Zitat aus der Gegenreformation, Konzil zu Trient. Wer behauptet, der wiedergeborene und gerechtfertigte Mensch sei aufgrund des Glaubens gehalten zu glauben, er sei sicher in der Zahl der Vorherbestimmten, der sei ausgeschlossen. Also ein Fluch, im Lateinischen heißt das Anathema, ein Verdammungsurteil, auf alle die, die sicher sind, zu den Erretteten zu gehören, allein des Glaubens. Ja. Wir dürfen gewiss sein, das möchte die Bibel. Johannes schreibt das in seinem ersten Brief, am Ende, 1. Johannes 5, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und hier werden solche eben ausgeschlossen und verdammt. Und noch weiter, wer mit unbedingter und unfehlbarer Sicherheit behauptet, er werde sicher jenes große Geschenk der Beharrung bis ans Ende besitzen, der sei ausgeschlossen. Also wer diese Heilsgewissheit hat und weiß, dass Christus ihn tragen wird bis ans Ende. Diese Gewissheit dürfen wir ja haben, aber solche werden von der Kirche her verdammt. Weil da immer ja, die Ungewissheit bleiben muss, damit die Kirche die Leute auch in der Hand hat und ihnen ihre Ablässe zuteilen oder verwehren kann nach ihrem Belieben. Die ganzen letzten Zitate betreffen den Punkt allein aus Gnade, dass die Kirche das eben ablehnt. Und wir haben gesehen, sie lehrt das eben Gebote dazugehören, dass die Sakramentsausübung dazugehören. Und ja, wer eigentlich glaubt, dass es Gnade ist und Gott ihn bis ans Ende durchtragen wird, der ist verdammt. Also allein die Schrift wird abgelehnt, allein aus Glaube wird abgelehnt, allein aus Gnade wird abgelehnt. Wie sieht's aus mit allein Christus? Glaubt die Kirche nicht wenigstens das? Da kommen wir zu Maria und das muss man bedenken, diese absolute Lehre über Maria, die ja nicht die Maria der Bibel ist, sondern irgendeine fiktive oder aus dem Heidentum besser gesagt importierte Gestalt, die sind wirklich haarsträubend und werden aber vertreten von Katholiken, wie eben auch Johannes Hartl. Er wird ja auch eingeladen halt bei evangelikalen Veranstaltungen als Redner. Und da sagt er natürlich nicht, was er über Maria glaubt, ja, weil er möchte auch noch ein zweites Mal dort eingeladen werden. Aber er ist jemand, der wirklich alles unterschreiben würde, was die katholische Kirche lehrt. Das muss er auch, weil er offiziell eben vom Bischof abgesegnet ist und ja, ein offizieller Theologe der katholischen Kirche ist. Ich lese ein Zitat aus einer Schrift von Pius IX in Effabilus Deus. Das ist das Dogma, mit dem Pius IX eben 1951, wie ich eben sagte, die Himmelfahrt. Ne? Ich war jetzt gerade am, was kam zuerst, die Himmelfahrt Marias oder die unbefleckte Empfängnis? Unbefleckte Empfängnis war 1870, ne? Und die Himmelfahrt, das war dann 1951. Dieses Dokument lese ich mal vor. Die Lehre, dass die allerseligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis von jeder Makel der Erbsünde bewahrt blieb, ist von Gott geoffenbart und muss deshalb von allen Gläubigen fest und unabänderlich geglaubt werden. Ja, von Gott geoffenbart in der Bibel bestimmt nicht. Auf sie setzen wir unsere ganze Hoffnung und unser vollstes Vertrauen. Die Rede ist von Maria, ne? Nicht von der Bibel oder von ihm, dem Herrn Jesus, sondern von Maria. Auf sie setzen wir unsere ganze Hoffnung und unser vollstes Vertrauen. Ist sie doch ganz schön und ohne Makel. Sie hat das giftige Haupt der Schlange zertreten und der Welt das Heil gebracht. Also fällt man fast um, wenn man es vorliest und auch wenn man es hört. Wer hat der Schlange den Kopf zertreten? Wer hat der Welt das Heil gebracht? Wir wissen, wer, der Herr Jesus. Das ist hier über Maria gesagt, also die angebliche Maria. Die Maria der Bibel ist natürlich eine wunderbare, gläubige Vorbild. Können wir viel von lernen, aber was die katholische Kirche hier für eine Person zeichnet, ist einfach nur schrecklich. Ein Antichristus in weiblicher Person. Sie ist die sicherste Zuflucht und treue Helferin aller Gefährdeten des Erdkreises, die mächtige Mittlerin und Versöhnerin bei ihrem eingeborenen Sohne. Sie ist gesetzt vom Herrn als Königin des Himmels und der Erde. Im Katechismus steht, nach ihrer Aufnahme in den Himmel fährt Maria durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu verschaffen. Durch ihre vielfältige Fürbitte bei Gott fährt sie fort, uns Gaben des ewigen Heils zu verschaffen. Und dann noch vom Papst Leo XIII. Wie deshalb niemand zum Vater kommen kann als durch den Sohn, so ähnlich kann niemand zu Christus kommen als nur durch seine Mutter. Das ist eine ganz, auch in der Volksfrömmigkeit der Katholiken verbreitete Auffassung. Aha, Jesus ist ja der Mittler zum Vater, niemand kann zum Vater kommen als durch ihn. Aber wie kommt man zu Jesus? Wie kam Jesus in die Welt? Ja, durch Maria. Also kommen wir nur durch Maria zu Jesus. Ja, das ist da deren Logik. Und dann steht noch im Zweiten Vatikanischen Konzil, der Tod kam durch Eva, das Leben durch Maria. Also auch da völlig Christus parallel gestellt, gleichwertig gestellt, als eine Schlangenzertreterin und die der Welt das Heil gebracht hat. Ich denke, das sollte wirklich an erschütternden Dingen reichen. Also nicht Jesus allein, sondern ganz besonders Maria. Und Maria ist dann ja auch noch so zugänglich. Ich meine, der Jesus ist für uns ja der vollkommene Mittler, weil wir ihn eben anrufen können, weil er jemand ist, der Sünder annimmt. Als Sünder können wir zu ihm kommen, zu ihm beten. Und das ist das Wunderbare für uns als Gläubige, dass der Herr Jesus dieser perfekte Mittler ist. Und ein perfekter Mittler ist nur dann perfekt, wenn man nicht noch einen weiteren Mittler zu ihm hin braucht. Aber das hat eben die katholische Kirche dazwischen geschoben und meint Maria, die sei eben ja besonders, also noch freundlicher. Im Grunde Christus wird da verklärt im Himmel eben dargestellt und der ist doch irgendwie unnahbar und man könne halt nur durch Maria zu Jesus kommen. Dann hat die katholische Kirche aber auch im Grunde noch einen anderen Jesus in Form der Eucharistie, also dieses Brot, was sich da verwandelt. Das ist bei denen ja nicht nur eine Spielart des Abendmahls, sondern das ist ja so, dass das wirklich dann der Christus sein soll. Also dieses Brot ist dann anbetungswürdig. Da ein Zitat aus dem Konzil zu Trient. Wer leugnet, dass im Sakrament der heiligsten Eucharistie wahrhaft und wirklich und wesentlich der Leib und das Blut zugleich mit der Seele und der Gottheit unseres Herrn Jesus Christus und folglich der ganze Christus enthalten ist, und behauptet, er sei in ihm nur wie im Zeichen, im Bild oder in der Wirksamkeit, der sei ausgeschlossen. Also wieder so ein Anathema, so ein Verdammungsurteil des Konzils zu Trient über die, die nicht glauben, dass in der Hostia der ganze Christus ist, also wirklich, dass das Brot alles sei und dass nichts von Christus es gebe, was da jetzt nicht drin ist, weil der ganze Christus da eben drin ist. Und deshalb ist das Brot eben auch anbetungswürdig. Und diese Hostie, die wird dann ja auch ausgestellt in so einer sogenannten Monstranz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, so ein goldenes, ja meist kreuzförmiges Ding, wo die Hostie in die Mitte kommt und dann wird er auch so umhergetragen oder aufgestellt und die Katholiken knien sich davon nieder und beten das an. Das ist so die höchste Form der Frömmigkeit und Anbetung bei denen. Und die Eucharistie hat eben halt auch Opfercharakter. Dazu noch ein Zitat aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Als Opfer wird die Eucharistie auch zur Vergebung der Sünden, der Lebenden und der Toten dargebracht und um von Gott geistliche und zeitliche Wohltaten zu erlangen. Also die Eucharistie ist da wirklich ein Opfer. Also wenn der Priester das zelebriert, in dem Moment geschieht ein Opfer. Und wir haben hier gelesen aus dem Zitat, dass es eben zur Vergebung der Sünden, der Lebenden und der Toten dargebracht wird. Also wenn man sich vorstellt, die Messe fällt jetzt aus, weil wegen Schlechtwetter konnte der Priester nicht anreisen oder was weiß ich, die Messe fällt aus, dann ist auch dieses Opfer nicht dargebracht und dann sind auch eben bestimmte Sünden dann nicht vergeben. Sogar für Tote. Also man hat ja auch noch die Lehre vom Fegefeuer, wo die meisten Katholiken eigentlich hinkommen. Das ist so ein Zwischending zwischen Himmel und Hölle. Also im Grunde tut es vielleicht schon so weh wie die Hölle, aber man kommt da eben nach einer Zeit wieder raus, wenn die Sünden bezahlt sind. Und diese Bezahlung der Sünden im Fegefeuer, die kann eben ja nicht nur durch das erlittene Leiden dort geschehen, sondern auch, dass auf der Erde Angehörige oder so Geld dafür zahlen. Das war ja eigentlich der Auslöser der Reformation. Ihr kennt das, dass der Luther das starke Brandmarkt hat, dass da Geld gesammelt wurde von dem Tetzel für den Bau des Petersdoms, Neubau des Petersdoms in Rom. Und da wurde ja Ablass zur Sündenvergebung verkauft und dann hieß es ja, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Also dass man da wirklich Geld einfach gegeben hat, um irgendwie Sündenvergebung für die Angehörigen, die in der angeblich im Fegefeuer schmoren, zu erkaufen. Es geht einmal eben durch Geld oder durch das Opfer der Messe oder eben, dass man mit dem Geld das Messopfer kauft. Und das habe ich selber gemacht als Messdiener. Ich habe eben erzählt, dass ich diese Phase hatte mit dem um die Wette Messdienen und da hatte ich halt einen Freund, der da mein Mitwetteiferer war und wir haben uns zum Geburtstag gegenseitig geschenkt, dass eine Messe für einen gelesen wurde. Kostete 5 Mark und ich weiß nicht, wie viel Sünden dadurch vergeben werden sollte, aber wenn man sich das vorstellt, das kostbare Blut des Herrn Jesus allein kann Sünden vergeben und dann kommt man da mit 5 Mark und sagt, die tun es auch. Was ist das für eine Lästerung dem Opfer des Herrn Jesus gegenüber. Aber das ist ja gängige Praxis und offizielle Lehre der katholischen Kirche, dass die Messe ein Opfer ist und dass man das durch Geld sich irgendwie erkaufen könnte. Dann heißt es auch im Katechismus der katholischen Kirche, in diesem göttlichen Opfer ist jener selbe Christus enthalten und wird unblutig geopfert. Also ein unblutiges Opfer ist die offizielle Bezeichnung dafür, aber für Sündenvergebung. Nicht allein Christus, sondern Maria, die Eucharistie, die Hostie, dann aber auch der Priester selbst. Ich habe da jetzt keine Zitate zu, aber allein der Gedanke des Priestertums, den haben wir ja so im Neuen Testament nicht mehr. Da haben wir das allgemeine Priestertum. Ihr kennt die Stelle aus dem 1. Petrusbrief, dass wir alle Wiedergeborenen sind, Priester Gottes, ein heiliges Priestertum. Und ein Priester ist ja jemand vom Alten Testament her, der Zugang hat zu Gott. Das alttestamentliche Wort für Priester heißt sozusagen stehen, also jemand, der steht, vor Gott steht, weil der normalsterbliche Mensch eben nicht vor Gott stehen kann. Er kann nicht vor Gott bestehen als Sünder. Und Priester waren im Alten Testament eben eingesetzt, dass sie doch vor Gott stehen konnten, dass sie Zutritt zu Gott hatten und dort für das Volk eintraten, ja, dass sie stellvertretend für das Volk dann die Opfer darbrachten. Es ist im alttestamentlichen System natürlich so, im Hinblick auf Christus, der dann das wahre Priestertum erfüllt hat, als der eine, der vermittelt zu Gott, der das Volk vertritt vor Gott, aber dadurch letztlich alle Erlösten zu Priestern gemacht haben, nun haben alle haben wir alle Zugang zu Gott, können vor Gott stehen und ja, haben diese persönliche Beziehung zu Gott. Und das wird im Katholizismus eigentlich letztlich geleugnet, dass man als Erlöster, als Erretteter nicht so diese persönliche Beziehung zu Gott haben kann, sondern da ist eben der Priester noch nötig für diese Sakramente, um den Zugang zu Gott letztlich zu vermitteln. Und das ist eben auch ein Punkt, der dem Christus allein widerspricht. Ein Katholik braucht auf jeden Fall einen Priester. Für die ganz wichtig, kurz vorm Tod, wenn die merken, schwere Krankheit, es geht zu Ende oder ein Unfall, ich liege im Sterben, es muss ein Priester kommen. Weil ein Priester ist derjenige, der mich zu Gott vermitteln kann. Maria kann zu Gott vermitteln, aber die ist ja auch irgendwie nicht da. Deshalb muss dann ein Priester kommen. Ja, als letzten Punkt noch Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und auch das ist etwas, was in der katholischen Kirche haarsträubend geleugnet und missachtet wird, dass nämlich letztlich nicht der Schöpfer verehrt wird, sondern Geschöpfe. Wir haben da die Heiligenverehrung. Und die Heiligen zu verehren, das heißt in der katholischen Kirche nicht nur irgendwelche Vorbilder im Andenken zu bewahren, sondern tatsächlich deren sterblichen Überreste, Knochen oder was auch immer, oder irgendwie Kleidungsstücke, die getragen haben, die zu verehren. Das sind die sogenannten Reliquien. Und diese Reliquien, da muss, wenn eine katholische Kirche eingeweiht wird, neu, wenn die neu gebaut ist, und dann wird da ja auch ein Altar gebaut, und dann müssen unbedingt solche Reliquien irgendwie mit in diesen Altar so eingebaut werden. Da kommt so ein Kästchen rein, wo dann so Knochensplitter oder irgendwelche Stoffreste reinkommen. Im Grunde ist das auch Magie, ne? Das kennt man eigentlich aus der Zauberei, dass irgendwelche Substanzen irgendwas Geheimnisvolles bewirken. Und so denkt man da über diese Reliquien. Luther hat das genannt, irgendwelche Dinge aus der Klamottenkiste des Papstes oder aus der Altkleidersammlung gab es damals noch nicht. Irgend so ein Wort hatte Luther, das war eigentlich ganz lustig, was er über die Reliquien gesagt hat. Ich lese aber nur mal noch die offizielle Lehre der Kirche, Konzil zu Trient. Auch die heiligen Leiber der heiligen Märtyrer und der anderen Heiligen sind von den Gläubigen zu verehren. Zu verurteilen ist deshalb, wenn Leute behaupten, man schulde den Reliquien keine Verehrung. Ferner soll man Bilder Christi, der jungfräulichen Gottesmutter und der anderen Heiligen vor allem in Kirchen haben und beibehalten. Man soll ihnen die schuldige Ehrfurcht und Verehrung erweisen. Ja, nun benutzen die ganz bewusst das Wort Anbetung nicht. Es gibt auch noch so lateinische Begriffe, die irgendwie das unterscheiden, so eine verehrende Verehrung und eine anbetende Verehrung. Also im Grunde ist das Haarspalterei. Also wenn man in meine Muttergemeinde, quasi Mutterpfarrei, die katholische, reinkommt, ich habe das mit meinen Kindern schon mal gemacht, um den Götzendienst zu zeigen, dann ist hinten so eine Nische, da steht eine Madonna, da stehen dann auch Blumen vor und dann so ein Tischchen, wo so Teelichter zu Hunderten angezündet werden können und da kann man auch mit Geld so ein Teelicht kaufen und das auch für Verstorbene anzünden und wenn man da reinkommt, da brennen also zig bis Hunderte von diesen Lichtern und dann knien sich die Katholiken dahin vor diesem Bildnis oder dieser Figur von der Madonna und beten. Und wenn man kniend jemand verehrt, wie nennt sich das? Ich denke, das ist Anbetung, ne? Also das lässt sich eigentlich nicht leugnen, dass die Katholiken Heilige, dann vor allen Dingen Maria, Reliquien und eben halt auch diese Bildnisse und diese Figuren verehren. Das ist offizielle katholische Lehre. Ja, so haben wir diese fünf Punkte mal gesehen, dass das eigentlich im Grunde alles von der katholischen Kirche geleugnet wird. Und wie dankbar können wir sein, dass das in der Reformation diese fünf Punkte wiederentdeckt wurden. Und wir haben gesehen, wie zentral wichtig das für das Evangelium, für das wahre Evangelium ist und dass man durch ein Plus bei diesen Dingen abweicht vom rettenden Glauben, vom wahren Evangelium. Die Bibel plus irgendeine andere Offenbarung, da landet man auf dem Irrweg. Bei Glauben, Errettung durch Glauben plus irgendwie Werke, kommt man auf einen Irrweg. Auch wenn man der Gnade etwas hinzutut und meint, der Mensch könne selber was dazu beitragen, weil er eben nicht tot sei, sondern nur verletzt oder krank an Sünde. Und auch, ja, wenn man dem Herrn Jesus Christus etwas hinzufügt, ich denke, das ist noch, was uns am meisten in der Seele schmerzt, solche Dinge zu lesen, was hier über die Gottesmutter gesagt wird oder auch die Verehrung von Geschöpfen, Reliquien, Bildnissen. Und im Grunde findet man all diese fünf Verstöße gegen die fünf Sole auch in der Volksfrömmigkeit, also nicht nur in der offiziellen Lehre, wie wir es jetzt gesehen haben, der katholischen Kirche, sondern auch in dieser Volksfrömmigkeit, also was so vom Durchschnittskatholiken einfach ausgeübt wird oder was momentan auch so Mode ist unter Katholiken, wo der Trend hingeht, wie man katholischen Glauben lebt. Und da hatte ich eben auch Johannes Hartl schon genannt, der da eigentlich ein gutes Beispiel ist für, in welche Richtung so diese katholische Volksfrömmigkeit geht. Und er ist eben ein Mystiker, und das möchte ich eben als Ergänzung zu diesen Lehrpunkten noch sagen, dass die Mystik an sich eben auch all diesen fünf Punkten widerspricht. Also im Grunde, wenn man die Bücher von Johannes Hartl liest, merkt man, dass er diese Mystik ganz stark vertritt. Er ist ja im Grunde auch Charismatiker, er bejaht diese charismatischen Lehren der Geistestaufe, beziehungsweise er hatte diese Erlebnisse selbst, bekennt sich dazu, dass er eine Geistestaufe-Erlebnis hatte. Und so sind seine Bücher gefüllt mit mystisch-esoterischen Erlebnissen. Der Autor beschreibt Visionen, meditatives Bibellesen, was ich eben schon sagte, Bibellesen ist für Katholiken okay, aber eigentlich eher so als Meditation. Gebet als künstlerischen Akt, ja, er schreibt viel über das Gebet, denn aber irgendwie so mit Atemtechniken und dass man sich da eben so und so bei fühlen soll oder öffnen soll und Power-Erfahrungen machen kann. Er stellt die klösterliche Abgeschiedenheit als lehrreich und begehrenswertes Lebensziel dar, spricht über Jesus-Ecken, die man sich einrichten soll als Gebetsplatz, über diverse charismatische Praktiken, über Energy-Drink-Stapeln für Gebetsmarathon, über Totenauferweckung im Namen Jesu und so weiter. Einübung des Schweigens, Bibelmeditation, Lobpreis, liturgisches Gebet, das sind alles so Stichworte, die man bei ihm findet. 24-Stunden-Gebet, eucharistische Anbetung wird da praktiziert, auch auf diesen Mehrkonferenzen. Ja, das sind ja eigentlich immer die Highlights von Johannes Hartl. Dieses Jahr ist die wohl ausgefallen, die ist immer Anfang des Jahres, Anfang Januar, wo dann an die 10.000 Teilnehmer in Augsburg zusammenkommen. Ja, und eben halt nicht nur Katholiken, es hat mich eigentlich tief getroffen, dass aus meinem eigenen Freundeskreis da Leute begeistert hinfuhren oder noch begeisterter zurückkamen, weil so viele Christen da vereint zusammen sind. Aber da wird auch die Eucharistie eben angebetet mit dieser Monstranz, kontemplatives Gebet geübt, Exerzitien, all diese Dinge. Aber was zeichnet die Mystik eigentlich aus? Und da kann man eben halt auch fünf Punkte sehen, die alle diesen fünf allein auch widersprechen. Also erstens hat man in der Mystik auch eben Offenbarungen neben der Schrift. Das ist ja auch unter Charismatikern gang und gäbe, dass man Visionen hat. Und ja, erschütternd zum Beispiel, dass der Bestseller eigentlich in christlichen Buchhandlungen ist dieses von Sarah Young, das Andachtsbuch, Brief von Gott. Es geht darum, dass diese Autorin das angeblich von Jesus selbst diktiert bekommen hat. Also es hat im Grunde ganz, ganz wenig mit der Bibel zu tun, sondern es ist eine andere Offenbarung. Und es muss ein anderer Jesus sein, der ihr das da eingegeben hat. Aber selbst in bibeltreuen Buchhandlungen findet man das da gleich präsentiert. Also das, wie gesagt, etwas, was bei uns im evangelikalen Bereich abläuft, aber was eigentlich aus dem Katholizismus, aus dieser Mystik kommt, Offenbarung neben der Schrift, sei es in Visionen, in Träumen. Als erster Punkt, was dem Sola Scriptura widerspricht, man ist nicht aufs Wort orientiert, sondern aufs Gefühl und aufs Erlebnis. Auch so überhaupt, Gefühle werden schon oft als Offenbarung Gottes bezeichnet, dass man meint, ja, ich fühle im Herzen, Gott will das. Gerade so, wenn es um Fragen geht, hier, wen soll ich heiraten, ne, dann wird das oft als Offenbarung Gottes verstanden. Ja, Gott hat mir aber klar gemacht, du bist der Richtige. Was ist dann aber, wenn der andere das nicht so sieht? Da sind natürlich auch viele Ehen schon entstanden, die durch so einen ungesunden Druck zustande kamen, wo jemand sagte, Gott hat mir das gesagt und was will dann der andere dagegen sagen? Also das ist auch eine Gefahr unter uns, sag ich mal, aber etwas, was aus der Mystik und aus dem Katholizismus und auch letztlich aus anderen Religionen kommt, diese Gottesunmittelbarkeit, dass Gott sich einem nicht durch die Bibel offenbart, sondern durch Gefühl, Erfahrungen, Visionen und so weiter. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem zweiten Punkt, zum allein durch Glauben. Und das ist eben der Widerspruch, weil Glauben ja eben nicht schauen heißt. Glauben heißt nicht schauen im Sinne von sinnlich erleben. Also Glauben heißt nicht, dass mir ein Schauer über den Rücken läuft, dass ich irgendwie fühle, mir wird heiß und kalt, sondern es hat gar nichts mit dem, was bei mir vor sich geht, zu tun, sondern das Glauben ist von mir wegorientiert, auf die Bibel hin, auf Christus hin. Glauben heißt eigentlich sich verlassen. Ja, wenn ich in ein Flugzeug steige, ich verlasse mich auf den Piloten, dass der auch tatsächlich ein Flugzeug starten und auch landen und fliegen kann. Und sich verlassen wirklich im buchstäblichen Sinne, weil mein Leben liegt dann nicht mehr in meiner eigenen Hand. Es liegt in der Hand des Piloten. Ich verlasse mich auf den Piloten. Ich bin quasi nicht mehr bei mir selbst. Und so ist der Glauben eben ein etwas, was immer von einem weg auf jemand anders hin orientiert ist. Und in der Mystik und in der katholischen Kirche wird eben Glaube als etwas verstanden, was bei mir selbst passiert. Ich fühle das, ich erlebe das. Und so wird dann auch oft argumentiert. Wenn man mit jemandem argumentiert und diskutiert, ja, aber die Bibel sagt doch das und das, und dann kommt immer das Argument, ja, ich habe es aber so und so erlebt. Erlebnistheologie, ja, was will man dagegen sagen? Wenn er die Erfahrung gemacht hat, Zungenreden zum Beispiel, wenn man darüber diskutiert, ist jetzt im Grunde ein anderes Thema, aber gehört in die gleiche Kiste. Wenn man von der Bibel her zu dem Ergebnis kommen würde, Zungenreden hat aufgehört. Einer sagt aber, ja, ich erlebe es aber doch. Was will man denn dagegen sagen? Ja. Aber das ist eben nicht Glaube, sondern das ist Erleben und Erfahren. Und das ist nicht das, wo die Bibel uns hinführen will. Die will uns nicht zu uns selbst, zu unseren Erlebnissen, Erfahrungen und Gefühlen führen, sondern zur Schrift hin und zu Christus hin, von uns weg, dass wir nicht auf uns selbst verlassen, sondern uns auf Christus und auf die Schrift verlassen. Ja, so ist die Mystik eben gefühls- und erfahrungsbetont. Sola fide wird widersprochen, allein durch Glauben nicht, sondern Glauben plus. Oder Glauben wird als etwas anderes verstanden als Erfahrung und Gefühl. Und dann auch nicht allein aus Gnade, sondern man verlässt sich nicht allein auf die Gnade Gottes, die für uns nicht greifbar ist, sondern die einfach in der Schrift offenbart ist, sondern orientiert sich an einer funktionierenden Technik im Sinne von: Du musst das Gebet so und so ausüben. Du musst so und so einatmen und so ausatmen. Oder auch in der Musik ist dann manchmal die Rede davon, dass ja, der Musiker führt in die Gegenwart Gottes hinein. Also ich spreche jetzt nicht von katholischen Vorstellungen, sondern auch was unter uns Evangelikalen praktiziert wird, gerade auch im Bereich der Lobpreismusik, der sogenannten. Man hat bestimmte Musiktechniken, wie der Schlagzeuger spielt oder was für Harmonien oder Rhythmen da gemacht werden, die dann eine Stimmung erzeugen soll, die in die Gegenwart Gottes hineinführt. Dann ist man nicht mehr abhängig von der Gnade Gottes, sondern hat es irgendwie selber in der Hand durch diese Technik. Und das ist ja im Grunde das Wegen aller Magie und aller Mystik, dass man eben selber Mittel in der Hand hat, Techniken, um einen Zugang zur spirituellen, zur übernatürlichen Welt zu bekommen. Das ist im Katholizismus ganz groß geschrieben. Viele dieser sogenannten Heiligen waren ja Mystiker. Und allein wenn man so Kalender auswählt, das Jahr ist jetzt ja schon ein bisschen fortgeschritten, aber wir hatten vor kurzem die Saison, wo wir als Buchhandel Kalender angeboten haben und was so im evangelikalen Buchhandel an Versen und Sprüchen da drin vorkommt. Man kann kaum noch einen Kalender anbieten, weil halt überall diese Mystiker, Teresa von Avila und wie sie alle heißen, die dann ihre ja, mystischen und magischen Weisheiten zum Besten geben. Ja, und da wird ja mit ein wenig Sauerteig leider dann der ganze Teig verdorben und einen Kalender bieten wir nicht an, leider. Ja, und dann noch als vierter Punkt, die Gottesunmittelbarkeit im Gegensatz zur Mittlerschaft Jesu Christi, also nicht solus Christus, sondern im Grunde braucht man Christus nicht mehr, um den Zugang zu Gott zu haben. Also es ist irgendwie zweigleisig. Eben haben wir gesehen, Christus reicht nicht, wir brauchen noch Maria, wir brauchen noch den Priester. Andererseits ist im Katholizismus auch die Vorstellung, man braucht mal alles nicht. Wir haben direkten Zugang zu Gott, indem wir ja in diesen Visionen, in diesen Erfahrungen, in diesen, ja vielleicht auch mit der Musik, in der wir uns so hineinsteigern, in Trance, eine Gottesunmittelbarkeit erleben. Also ich erlebe, ich erfahre Gott, gerade auch so auf dieser Mehrkonferenz, das hört man immer wieder, dass man meint, man könne Gott direkt erleben. Also wir merken, diese ganzen Bereiche überschneiden sich auch. Ne? Dieser Glaube ist dadurch ausgehebelt, die Mittlerschaft Christi ist dadurch ausgehebelt, die Notwendigkeit der Bibel ist dadurch ausgehebelt. Und durch diesen Grundsatz der Gottesunmittelbarkeit, dass man Gott irgendwie erleben könnte. Diese Vorstellung, die aus dem Katholizismus kommt und aus der Magie und aus der Mystik. Und auch die Menschenverehrung finden wir da ganz stark. Nicht nur Heiligenverehrung, sondern auch gerade was so abgeht, auch im Bereich der Musik. Jemand sagte mal, 50% der Ehre für die Band nach so einem Konzert. Ja, also das ist schon mal einen großen Wert. Ja, nicht nur ein bisschen Ehre auch für den Menschen, sondern gleich die Hälfte. Die andere Hälfte kriegt Gott. Ja, da ist das mal ganz offenkundig geworden. Nicht allein zur Ehre Gottes, sondern Menschenverehrung. Ist natürlich ein Punkt, wo wir alle sehr aufpassen müssen, auch in unserem Bereich, wenn es darum geht, Prediger oder irgendwelche christlichen Helden, über die Biografien veröffentlicht werden, sind eine gute Sache, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Menschen verehren, dass wir nicht Geschöpfe verehren, sondern den Schöpfer. Ja, das ist jedenfalls auch eine Sache, die aus dem Katholizismus und aus der Mystik kommt. Es geht im Katholizismus und in Mystik und im Charismatismus, das ist alles eigentlich gleich, Katholizismus, Charismatismus, Mystik, da geht es darum, die Gegenwart Gottes erfahrbar zu machen. Diese Gottesunmittelbarkeit steht im Gegensatz zum Glauben, denn Glauben ist nicht schauen, erfahren oder fühlen. Das hat nichts mit unseren Sinnen zu tun, das ist eben die Definition von Glauben. Sie steht im Gegensatz, also diese Gottesunmittelbarkeit steht im Gegensatz zum Wort. Erfahrung zählt hier mehr als die Bibel. Sie steht im Gegensatz zur Abhängigkeit von der Gnade Gottes, den Techniken, Übungen. Denn Techniken, Übungen, Rituale, Sakramente sind nötig und auch der Christus der Schrift reicht nicht allein, denn es sind andere hohe Priester nötig, hohe Priester am Mikrofon, hohe Priester am Schlagzeug, an der Gitarre, um uns in spirituelle Stimmungslagen zu versetzen. Das war ein Zitat aus einem Artikel, den ich geschrieben habe über Johannes Hartl im Timotheus-Magazin, das ungefähr vor einem Jahr erschienen ist. Da habe ich einen ganzen Stapel mit, den könnt ihr euch auch als Musterexemplar von dem Magazin mal kostenlos mitnehmen. Liegt dort auf dem Büchertisch. Und wie gesagt, der Artikel über Johannes Hartl, da werden diese Teils nochmal ausführlicher behandelt. Ja, Johannes Hartl ist aber nicht nur ein Mystiker, sondern er ist im Grunde auch ein verlängerter Arm der katholischen Kirche. Er will bewusst Evangelikale zurückholen in die katholische Kirche. Und das ist eben ja, das Fatale, dass viele Bibeltreue, die da hinlaufen, das nicht kapieren und ja, sich einsäuseln lassen von den schönen Worten. Und er redet ja viel Richtiges, gerade so in ethischer Hinsicht gegen Abtreibung, gegen Homosexualität und auch andere Dinge, die er sagt, ist oft zu 85-95% alles richtig. Und er ist ein guter Rhetoriker, kann man gut zuhören, wunderbar. Aber leider ist sein Ziel eben, die Leute in die katholische Kirche oder Werbung für die katholische Kirche zu machen. Und gab es da auch vor einem Jahr auf dieser Mehrkonferenz das sogenannte Mission-Manifest, ein Dokument, was dann auch als Buch veröffentlicht wurde, ein kleines Buch, 20 Euro, viel zu teuer. Naja, das nur am Rande, Mission-Manifest, das heißt aber nicht, dass jetzt Mission im christlichen Sinne praktiziert werden soll, sondern eine Mission in die Kirche hinein. Das ist ganz wichtig, dass man das in diesem Buch, dass man das da nicht übersieht, dass es darum geht, in die katholische Kirche hinein zu missionieren. Und das nicht nur unter Nichtchristen, sondern auch unter uns Evangelikalen wird da gefischt und soll in die Kirche, in die katholische Kirche hineingeworben werden. Das also nur als Warnung. Und ich denke, durch die leeren Zitate, die ich hier aus dem Dogmenbuch zitiert habe, ich meine, das ist ja wirklich haarsträubend. Und wer sich auf Johannes Hartl einlässt, der würde all das unterschreiben, muss er. Und wer sich auf Johannes Hartl einlässt und ihm folgt, folgt ihm in diese Kirche, die das lehrt. Aber nicht nur Johannes Hartl ist da ein Werkzeug, leider auch aus unseren eigenen Reihen, muss ich hier einen Namen nennen, Thomas Schirmacher. Noch als abschließender Beispiel aus denen, die eigentlich mit uns verbunden sind. Er ist ja Cheftheologe der Evangelischen Allianz weltweit, also Vorsitzender der Theologischen Kommission der Weltweiten Evangelischen Allianz. Und früher war der sehr gegen den Katholizismus. Ich habe ja gerade eben auf das Buch hingewiesen, das Evangelium nach Rom, das war im Jahr 1998, 97 oder war es schon 96, wo ich das übersetzt habe. Und da war Thomas Schirmacher einer, der das begrüßt hat und mir eine E-Mail geschrieben hat. Gab es damals schon E-Mail. Schön, dass das Buch jetzt rauskommt. Und heute ist er da leider umgekehrt und ist wirklich ein Freund des Papstes. Das kann man sich ja rühmen. Ne? Ich kann jetzt sogar sagen, ich kenne jemanden, der kennt den Papst. Also ein sehr guter Bekannter von mir ist ein Mitarbeiter von Thomas Schirmacher und der ist eben, also kennt den Papst um drei Ecken. Wie super, ne? Naja, er hat auch, also Thomas Schirmacher hat ein Buch rausgegeben, Kaffeepausen mit dem Papst. Hensler 2016. Und Johannes Pflaum schreibt darüber, das Buch erschüttert den Leser angesichts der Dimension der Verstrickung der weltweiten evangelischen Allianz und ihrer Vertreter im ökumenischen Prozess. Und Schirmacher selbst schreibt darüber, den verfolgten Christen zuliebe habe ich meine früheren Vorurteile überwunden, also früheren Vorurteile meinte ich, als er damals hier den Katholizismus kritisch sah, hat er überwunden und Kirchenführer besucht, die ich früher verurteilt habe, lange bevor ich das Ganze auch theologisch gut aufgearbeitet hatte. Dann folgte 2006 bis 2011 die für mich lebensverändernde fünfjährige Zusammenarbeit von Vatikan, Ökumenischem Rat der Kirchen und weltweiter Evangelischer Allianz. Schreibt er in diesem Buch auf Seite 26. Ja, dann, er macht ja viel mit dem Papst zusammen und hat unter anderem das Jubiläumsjahr der Reformation, war ja 2017, wurde schon eröffnet 2016 im Herbst, irgendwie ein Jahr bevor dieses am 31. Oktober war. Da gab es ja ein ganzes reformatorisches Jahr und das wurde 2016, 31. Oktober in Lund in Schweden eröffnet, eben durch den Papst und durch Schirmacher. Und das ist wirklich eine wirklich sehr verwunderliche Sache. Der Papst und Schirmacher zusammen eröffnen das reformatorische Jubiläumsjahr. Und er lobt den Papst bis dort hinaus und auch seine Schriften über das Evangelium hat der jetzige Papst eine Schrift herausgegeben, die heißt Evangelium Gaudi. Und die lobt der Schirmacher, dass sie doch ja quasi bibeltreu sei, vielleicht bis auf diesen Schlussabschnitt. Und über den Schlussabschnitt, ich lese den gleich mal teilweise vor. Und da schreibt Schirmacher dann, diese Schlussabschnitte zeigen, dass es neben den neuen Gemeinsamkeiten auch weiterhin die alten theologischen Unterschiede gibt, die es mit der Bibel in der Hand aufzuarbeiten gilt. Also er sieht dann, dass hier noch Unterschiede sind zum bibeltreuen Glauben und da lese ich mal vor. Also das Ganze endet mit einem Gebet, das ist hier so in Versform steht. Ich lese vom letzten Abschnitt mal den ersten Satz noch. Es gibt einen marianischen Stil bei der missionarischen Tätigkeit der Kirche. Denn jedes Mal, wenn wir auf Maria schauen, glauben wir wieder an das Revolutionäre der Zärtlichkeit und der Liebe. An ihr, also an Maria, sehen wir, dass die Demut und die Zärtlichkeit nicht Tugenden der Schwachen, sondern der Starken sind, die nicht andere schlecht zu behandeln brauchen, um sich wichtig zu fühlen. Wenn wir auf Maria schauen, sehen wir, dass diejenige, die Gott lobte, weil er der Mächtige vom Thron ist, der Mächtige vom Thron stürzt und die Reichen leer ausgehen lässt, Lukas 1, in unserer Suche nach Gerechtigkeit Geborgenheit bringt. Also Maria ist diejenige, die Gott lobte, weil er in unserer Suche nach Gerechtigkeit Geborgenheit bringt. Und dann wird hier noch weiter die Vorzüge Marias gelobt von dem Papst. Und dann schließt er mit dem Gebet. Jungfrau und Mutter Maria, vom Heiligen Geist geführt, nahmst du das Wort des Lebens auf in der Tiefe deines demütigen Glaubens, ganz dem ewigen Gott hingegeben. Hilf uns, unser Ja zu sagen, angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je, die frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. Wohlgemerkt, das ist ein Gebet, gerichtet an Maria. Maria, hilf uns, so und so. Du von der Gegenwart Christi erfüllt, brachtest die Freude zu Johannes dem Täufer und ließest ihn im Schoß seiner Mutter frohlocken. Du hast bebend vor Freude den Lobpreis der Wundertaten Gottes gesungen. Und so weiter. Erwirke uns nun einen neuen Eifer als Auferstandene, um allen das Evangelium des Lebens zu bringen. Du, Jungfrau des hörenden Herzens und des Betrachtens, Mutter der Liebe, Braut der ewigen Hochzeit, tritt für die Kirche ein, deren reinstes Urbild du bist. Und so weiter und so fort. Letzten Verse. Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen, bitte für uns. Amen, Halleluja. Ja, das ist ein Dokument des aktuellen Papstes. Und wie gesagt, Schirmacher lobt dieses Dokument in allen Tönen und hat hier über den Schlussteil geschrieben, ja, das kriegen wir auch noch hin, irgendwie. Da weiß man, wo der Hase langläuft, aber es ist eine sehr traurige Entwicklung. Und ich kann euch wirklich nur bitten, euch da nicht benebeln zu lassen. Wir haben einiges gehört, was die katholische Kirche lehrt, und wie sehr es der Bibel widerspricht und auch die katholische Volksfrömmigkeit mit ihrer Mystik. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir bei seinem Wort bleiben, allein bei seinem Wort und allein bei ihm. Ich denke, damit schließe ich und Herr Jesus, die Dinge, die wir gehört und gelesen haben, die sind erschütternd, mich zumindest, treffen sie, wenn du selbst so angegriffen wirst und dein Wort, denn das ist nichts anderes als ein Angriff auf deine Hoheit, auf deine Erlösung, auf die Gültigkeit deines Wortes. Und ja, da durften wir dem Wolf im Schafspelz ein wenig unter seinen Pelz, der so verführerisch ist, hineinschauen und danken dir, dass ja, diese Dokumente zur Verfügung stehen, die die katholische Kirche entlarven. Wir danken dir aber vor allem für dein Wort, für deine Gnade und ja, dass wir dich kennen dürfen. Das ist nicht, weil wir besser sind, sondern ja, weil du uns deine Gnade gegeben hast, gerade auch in diesem Land, auch in dieser Gegend, wo die Reformation einst begann, die Hinwendung, die Rückkehr zu deinem Wort. Danke für die Früchte der Reformation, danke für die Bibel, dass wir sie heute in so vielfältiger Übersetzung in unserer Sprache haben dürfen. Hilf, dass wir persönlich daran festhalten und dass wir in unserer Kultur, wo ja, das Lesen von Büchern und auch das Lesen der Bibel immer mehr abnimmt und ja, die Hinwendung zur Erfahrung auf Kosten vom Bibelstudium geht, dass wir doch da gegen den Strom schwimmen und ja, ein Zeugnis sind in dieser Welt, um festzuhalten an deinem Wort. Hilf, dass sich ja, die Kraft deines Wortes in unserem Leben zeigt, dass wir dir treu sind und mit Freude es verkündigen in dem Bereich, im Wirkungskreis, den du uns gibst. Hab Dank dafür und befehlen wir uns auch für den Rest des Abends an, dass du uns einen guten Heimweg schenkst und ja auch hier vielleicht noch gute Gespräche und gute Gedanken. Amen.